Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Neues Lernen. Es ist die erste Folge in diesem Jahr. Wir haben heute den 9. Januar, ist natürlich ein bisschen gelogen, weil wir schon vorher aufgezeichnet haben, damit wir pünktlich heute ausstrahlen können. Und ich muss aber sagen, ich habe trotzdem schon meine ersten guten Vorsätze wie immer über Bord geworfen.
Welche wären das gewesen?
Mehr zuhören. Besser zuhören, damit nicht immer deine Kommentare oder guten Ideen und Vorschläge
das so stimmt doch gar
laufen.
Nicht.
Und ja, ich habe dir vorhin schon wieder nicht zugehört, insofern hat es ja offensichtlich nicht geklappt, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit in diesem Jahr, um das alles
ja, auf jeden Fall.
Auf die Reihe zu kriegen. Wie ist das denn bei dir mit den guten Vorsätzen?
Ich habe aufgegeben, mir welche zu setzen, weil ich mir immer denke, es funktioniert sowieso nicht und es setzt mich künstlich unter Stress. Deswegen, es könnte sein, mehr Sport machen, aber ich mache sowieso nicht. Deswegen habe ich das so ein bisschen gelassen.
So, ich glaube, jetzt haben wir alle Hörerinnen und Hörer abgeholt und alle denken so, ja, genau so ist es.
Das stimmt. Aber zuhören ist doch ein super Stichwort für unseren heutigen Podcast. Da könnte ich auch noch einen kleinen Vorsatz anfügen. Ich habe mir schon immer gedacht, ich würde gerne mal noch ein Sprechtraining machen. Wir sind hier beide ja so ein bisschen ohne Vorkenntnis gestartet und ich glaube, das wäre noch was, was ich gerne ausprobieren würde.
Aber du willst jetzt nicht sagen, dass du deinen unheimlich sympathischen
doch schon.
Dialekt, den man noch so ein kleines bisschen raushört, gerne abtrainieren möchtest.
Okay, dann lassen wir es jetzt dabei. Aber Sprechen und Zuhören ist trotzdem ein super Stichwort.
Ja, und irgendwie kriegen wir es bestimmt auch noch den Bogen zu spannen zu unserem heutigen Thema
genau.
Und unserem heutigen Gast.
Unser heutiges Thema dreht sich nämlich um Kommunikation und Verhandlungsgeschick und schon mal ein kleiner Hinweis. Es geht nicht nur um Verhandlungen wie Gehaltsverhandlungen oder so diese Verhandlungen, die man dabei im Kopf hat, sondern eigentlich um viele kleine Situationen auch im Alltag oder auch natürlich im Berufskontext, in denen wir Meinungen, Argumente und Standpunkte verhandeln müssen.
Genau, und eingeladen haben wir dafür eine Kommunikationstrainerin, die natürlich Expertin ist. Wir waren am Anfang ein bisschen eingeschüchtert, als wir ihre Stimme am Mikro gehört haben und sind deswegen gerade sehr bemüht, das einigermaßen anzumoderieren. Unser Gast heute ist Marie-Therese Braun.
Sie ist Kommunikationstrainerin und hat Sprechwissenschaften studiert.
Und das Buch verfasst Menschen überzeugen, die Recht haben wollen. Und dieses Wissen möchten wir jetzt natürlich gerne mit euch teilen.
Und ihr könnt euch wirklich freuen, denn es erwarten euch viele kleine Tipps und Tricks, wie ihr euch in Kommunikationssituationen und Verhandlungssituationen gut verhalten könnt.
Am häufigsten sind unbestätigte Annahmen. Also so Annahmen wie, das macht die andere Person nur weil. Sie denkt bestimmt das. Oder ja gut, dann mache ich das mal wie immer bis morgen. Aber die andere Person hat vielleicht gar nicht morgen gemeint. Und diese unbestätigten Annahmen, die führen zu Missverständnissen. Man merkt erst viel später, dass man vielleicht überhaupt nicht vom Gleichen spricht. Ach so, du meinst nächste Woche. Ach so, du meinst mit wir gar nicht uns beide. Ach so, du meinst das komplette Team. Oder die unterbricht mich gar nicht, weil sie so rücksichtslos ist, sondern weil sie so vergesslich ist und weiß, wenn sie mich jetzt nicht unterbrechen würde, dass sie ihre Gedanken vergessen würde. Das heißt nicht, dass ich mit ihr darüber nicht spreche und dass ich nicht ständig unterbrochen werden will, ist klar. Aber es ist ja eine ganz andere Grundlage, wenn ich die Erklärung dafür kenne.
Und natürlich geht es nicht nur um kleine Tricks und Kniffe, die den Einzelnen in Verhandlungssituationen besser kommunizieren lassen. Denn es geht ja nicht darum, sich durchzusetzen, sondern tatsächlich die Kommunikation zu verbessern. Sondern wir haben sie natürlich auch gefragt, wie man denn in Teams die Kommunikation verbessern kann, wie man überhaupt das gute Kommunizieren erlernen kann und welche Skills dafür die nötigsten sind.
Genau, und vor allem auch bezogen auf die Berufswelt. Also sie erklärt uns auch, welche Hürden da am häufigsten vorkommen und wie wir das lösen können.
Insofern, ab ins Gespräch.
Gespräch.
Herzlich willkommen, liebe Marie, zu unserem Podcast. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist und dass wir wie bei den Emotionen wieder als drei Frauen über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich über Kommunikation in diesem Fall.
Ja, danke für eure Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Gleich mal vorab, du hast alles rund um Kommunikation studiert und viele Weiterbildungen gemacht. Woher kommt denn die Leidenschaft für dieses Thema?
Das Interesse kam daher, dass ich es schon immer interessant fand zu erfahren, wie der Mensch tickt und wie Kommunikation funktioniert. Warum sind manche Menschen überzeugender als andere? Und was brauche ich, um andere Menschen erreichen zu können. Verbunden mit der Frage, kann ich das eigentlich auch? Es war auch eine eigene Entwicklung in der Zeit. Und natürlich ist auch die Frage interessant in Diskussionen, warum ist es manchmal so schwer, mit guten Argumenten zu überzeugen? Warum kommen wir manchmal nicht an andere Menschen ran und warum sind wir selbst manchmal so stur? Und diese Antworten habe ich teilweise im Studium der Sprechwissenschaft gehört. Da ging es um die Wissenschaft des Sprechens, der Mündlichkeit, Stimme, Körpersprache, Argumentation, der eigenen Wirkung. Und teilweise auch in anderen Fortbildungen, unter anderem auch in der Ausbildung beim Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun. Das war nochmal interessant, die Rhetorik mit der Kommunikationspsychologie zu verbinden, denn durch die Psychologie erfahre ich ja, warum redet der Mensch so, wie er redet. Und wenn ich weiß, warum jemand etwas tut, warum sich jemand so verhält, dann kann ich viel leichter Einfluss darauf nehmen, auf mich selbst in der Weiterentwicklung, aber auch auf andere.
Jetzt hast du ja selbst schon viele Fragen aufgeworfen, die könnten wir eigentlich auch alle noch aufnehmen, aber vielleicht fassen wir es ein bisschen breiter. Ich hoffe, das lässt sich auch so kurz beantworten. Du hast jetzt schon gesagt, du hast gelernt bei Schulz von Thun. Kannst du beschreiben, von welchen kommunikationstheoretischen Grundlagen du eben ausgehst, wenn du jetzt analysierst, warum manche überzeugen, manche nicht? Gibt es da so ein paar Grundstatuten?
Es gibt ja so viele kommunikationstheoretische Modelle aus den verschiedensten Bereichen, aus Rhetorik, aus Sprechwissenschaft, Sozialpsychologie, differenzielle Psychologie, Kommunikationspsychologie, also wahnsinnig viel. Und ich versteife mich nicht auf ein bestimmtes Modell, sondern ich nutze immer das, was funktioniert. Also was ist unser Ziel und wo finden wir die Antworten? Es ist schon hauptsächlich aus der Rhetorik, die Grundsätze der Rhetorik, wie erreiche ich Menschen, aber auch aus der Kommunikationspsychologie. Jetzt, wenn ihr ein ganz bestimmtes Modell hören wollt, mit dem ich oft arbeite, das ist das Werte- und Entwicklungsquadrat zum Beispiel, weil das beschreibt schon sehr schön, wie Diskussionen funktionieren, welche Meinungen aufeinanderprallen und welche Werte dahinter stecken. Es sind aber auch viele andere Modelle.
Kannst du uns das Modell noch ein bisschen näher erläutern?
Das Werte- und Entwicklungsquadrat beschreibt, wie Werte aufeinanderprallen oder sich Werte gegenseitig ergänzen. Nehmen wir mal den Wert Authentizität zum Beispiel. Das ist ja ein hochgelobter Wert, auch zu Recht. Ja, wenn jemand authentisch ist, kongruent, also die innere Einstellung passt zu meinen Worten, zu meiner Wortwahl, dann bin ich ja glaubwürdig. Nur wenn ich jetzt sage, die Authentizität ist die Lösung für alles, dann ist es nicht die ganze Wahrheit. Denn wenn ich jetzt zu meiner Assistentin sagen würde, sag mal, was hast denn du jetzt gestern hier für einen Bockmist gebaut? Das geht ja wohl gar nicht. Das ist ja ganz schön trottelig hier, was du hier veranstaltet hast. Dann bin ich ja wahnsinnig authentisch, aber es ist ja einfach nur impulsiv. Und eine reine Authentizität ist also nicht automatisch gut. Deswegen reicht dieser eine Wert nicht und ich brauche noch einen zweiten Wert, damit die Authentizität ihre Wirkung entfalten kann, nämlich das Wirkungsbewusstsein. Also Friedemann Schulz von Thun würde sagen, der kommunikative Samthandschuh, eine gewisse Sensibilität. Denn ohne die ist die Authentizität nichts wert, dann erreiche ich die andere Person nicht. Wenn man aber diese Sensibilität übertreibt, dann lande ich oder das Wirkungsbewusstsein übertreibt, dann lande ich in einer Fassadenhaftigkeit. Das heißt, das Werte- und Entwicklungsquadrat in dem Fall würde jetzt oben die beiden positiven Werte beschreiben, Authentizität und Wirkungsbewusstsein, die zusammenwirken. Und beide gibt es auch in der Übertreibung, die wir vermeiden sollten. Und solche Quadrate gibt es natürlich auch in Diskussionen, während Corona Freiheit und Sicherheit zum Beispiel zusammenkommen. Beides ergibt in der Übertreibung keinen Sinn mehr. Die Sicherheit wird ja zum engen Korsett und ich schalte meinen Kopf überhaupt nicht mehr ein. Hauptsache, ich halte hier Regeln ein, die Sicherheit vermitteln. Ich habe überhaupt gar keine Freiheit mehr. Wenn ich die Freiheit übertreibe, dann lande ich aber im Chaos. Und wenn wir im Streit sind, dann werfen wir uns gegenseitig die Übertreibungen vor. Deshalb, dieses Werte- und Entwicklungsquadrat kann sehr schön ein Gespräch analysieren, wo befindet sich eigentlich wer gerade, wer ist in der Übertreibung und ja, welche positiven Werte stecken auch dahinter, die ich im Gespräch vielleicht würdigen kann. Und dann entwickelt sich das Gespräch auch ganz anders.
Jetzt hast du eben gerade schon einen Konflikt in der Gesellschaft ja angesprochen, der uns jetzt schon seit der Corona-Zeit eben begleitet, wo auf extreme Meinungen aufeinandertreffen. Es gibt ja auch Studien dazu, dass sich unsere Gesellschaft immer mehr polarisiert. Wir sprechen teilweise von einer Spaltgesellschaft. Ist denn das Thema Kommunikation inzwischen noch aktueller? Du hast ja auch gerade aktuell ein Buch veröffentlicht. Hast du denn das Empfinden, dass das Thema jetzt oder inwiefern hat es jetzt nochmal an Aktualität gewonnen?
Von einer Spaltgesellschaft würde ich jetzt nicht sprechen. Man muss sagen, online wirkt es so. Menschen, die sich viel online bewegen, die haben auch eher den Eindruck, hat man in Umfragen herausgefunden, die haben eher den Eindruck, dass die Gesellschaft gespalten ist, weil die ja so diese heftigen Online-Hetzjagden mitbekommen. Aber die Online-Welt ist nicht der Spiegel der realen Welt. In der realen Welt, wenn ihr da diskutiert, da sind die Diskussionen nicht so hart wie online in Social Media. Aber es ist trotzdem so, dass die Diskussionen etwas schärfer geworden sind in Vorträgen und Trainings während der Corona-Zeit. Da verging kaum ein Vortrag oder ein Training, wo nicht jemand da saß und gesagt hat, hey, wie kann ich denn wieder mit meiner Mutter ins Gespräch kommen oder mit meinem Vater oder mit sonst wem, die sind sauer, weil ich mich impfen lassen habe oder die sind sauer, weil ich mich nicht impfen lassen habe. Wie komme ich mit denen wieder ins Gespräch? Und das war auch der Auslöser für mein Buch. Wie kommt man, wenn man solche Wertediskussionen hat, wieder miteinander ins Gespräch? Und die Menschen haben schon das Gefühl, dass sie nicht mehr sagen können, was sie wirklich glauben oder meinen. Es gibt auch eine Allensbach-Umfrage, in der 63% der befragten Personen der Meinung waren, man muss sehr aufpassen, was man sagt. Aber es ist die Angst vor sozialen Sanktionen. Was denken jetzt die anderen über mich, wenn ich wirklich sage, was ich denke? Und was tatsächlich der Fall ist, ist, dass wir aktuell sehr viele Schubladen haben. Da sind die Links-Grün-Versifften, die sich fürs Klima einsetzen. Auf der anderen Seite sind die bösen Kapitalisten. Also wer was Positives zum Kapitalismus sagt, das geht ja gar nicht. Ja. Im Unternehmen sind es die alten weißen Cis-Männer und die nervigen Feministinnen. Und man will natürlich nicht in solche Ecken geschoben werden und die gibt es sehr viele. Auch Pathologisierungen, das ist ein Narzisst. Das ist sehr toxisch, was hier stattfindet. Also wie schnell Menschen toxisch sind. Ja, also man muss nur einmal jemanden zwischenmenschlichen Fehler machen und schon ist die Person toxisch. Oder ja, nicht jeder, der rücksichtslos ist, ist auch gleich ein Narzisst. Ja, dann frage ich ja, gut, was hat er denn gemacht? Warum ist er denn ein Narzisst? Dann stelle ich drei Fragen dazu, dann stellt sich raus, ist einfach nur ein Arschloch. Und man muss sagen, es ist immer noch ein Unterschied, ob jemand ein Narzisst ist oder einfach ein unangenehmer Mensch ist.
Die Label, die einander zugeschrieben werden, werden auch ein Stück weit extremer. Ich würde eine Schublade gerne noch aufgreifen, weil wir das vorhin so amüsant gesagt haben. Es sprechen mal wieder drei Frauen über Kommunikation. Ist denn das Thema tatsächlich immer noch ein Frauenthema? Wie nimmst du das wahr?
Es ist deshalb ein Frauenthema, weil Frauen genauso als kompetent wahrgenommen werden wollen wie Männer und es nicht tun oder nicht so wahrgenommen werden. Und das ist auch jetzt nichts, was ich mir gerade aus dem Ärmel ziehe. Das würde jetzt auch ein alter weißer Mann sagen, der sich mit dem Thema auskennt und in die Forschung geguckt hat. Frauen wirken oder werden als weniger kompetent wahrgenommen als Männer. Da gibt es ganz interessante Untersuchungen dazu. Sobald jemand die Information bekommt, das ist von einer Frau, wird das Ergebnis als schlechter bewertet. Und deswegen überlegt man sich natürlich immer, ja, wieso komme ich hier nicht weiter? Wieso zieht jetzt hier eine Flasche nach der anderen an mir vorbei und kommt jetzt hier an die Spitze? Deswegen ist es natürlicherweise ein Thema für uns. Wie kommt man da mit? Und da gibt es ja verschiedene Lösungsansätze, Rhetorik für Frauen, die angeboten wird. Und ich werde auch immer wieder angefragt, Trainings für Frauen zu halten. Und das ist natürlich positiv, das kann man machen, um Frauen weiterzuentwickeln. Aber das Problem daran ist, dass auch der Eindruck entstehen kann für die Frauen, die teilnehmen, oh, jetzt habe ich da was nachzuholen. Ich habe anscheinend eine defizitäre Kommunikation und muss erstmal so gut werden wie ein Mann. Mhm. Das heißt, es kann einen innerlich erstmal klein machen, dass ich hier was aufzuholen habe. Aber es ist so, dass wir eigentlich anstatt Rhetoriktrainings für Frauen bräuchten, Frauen sind nicht schlechter in der Kommunikation, dass man eher Wahrnehmungsseminare bräuchte. Mhm. Ja, hier, guck mal, wieso nimmst du denn diese Person jetzt so wahr und wieso nimmst du die Person so wahr? Woran liegt es? Was sind die Hintergründe?
Und wenn du angefragt wirst, das klang jetzt so an, dann scheint es ja schon immer um individuelle Kommunikation zu gehen. Also der Einzelne versucht oder die Einzelne versucht, die Kommunikation zu verbessern. Oder inwiefern müsste man denn nicht auch überlegen, wie man die Kommunikation innerhalb eines Teams oder innerhalb einer Organisation fördern und stützen kann. Also geht es bei Kommunikationstrainings immer um das Individuelle und vielleicht auch darum, das Verhandlungsgeschick zu steigern, um selbst an die eigenen Ziele besser ranzukommen? Oder inwiefern kann man das auch in einem Team, in einer Gruppe, in einer Organisation betrachten?
Es geht um beides. Wenn ich die Person individuell weiterentwickle, im Team kann man das auch machen durch Selbst- und Fremdwahrnehmung, durch bestimmte Übungen, in der Menschen in die Reflexion gehen, sich selbst erkennen und positive Gesprächstechniken kennenlernen, dann trägt ja jeder Einzelne, der in diesem Training dabei ist, jede einzelne Person, trägt insgesamt zu einer besseren Gesprächskultur bei. Wenn Menschen zwischenmenschliche Verhandlungsfähigkeiten kennenlernen, dann kommen sie eher weg von einer Rechthaberei, mehr in eine Offenheit, gewinnen mehr Kompetenz darin, Diskussionen zu führen, auch leidenschaftliche Diskussionen zu führen. Manche haben ja davor sehr Angst und bewegen sich eher in ihrem Stuhlkreis. Ja, wir nennen das in der Kommunikationspsychologie auch die Stuhlkreisgefahr. Ja, also hier darf bloß nie jemand irgendwas sagen, was jemand anderen auch nur im Entferntesten verletzen könnte. Also wir schauen jetzt mal, dass es wirklich allen gut geht. Und wenn es jetzt nicht allen gut geht, vielleicht kann man dann noch mal in der Ich-Botschaft kurz einfach beschreiben, wie es einem geht. Und dass man einfach dann sagt, auch wenn man sich traurig gefühlt hat und so weiter. Das ist aber jetzt nicht in jeder Situation und bei jedem Menschen immer angebracht. Ne? Das ist was sehr Gutes. Das ist aber nicht immer angemessen und es ist auch völlig okay, mal leidenschaftlich miteinander zu diskutieren, mal auch pragmatisch zu sein, mal nicht auf alles einzugehen, nicht auf jede Spannung anzuspringen und so weiter. Und wenn man das lernt, das gehört ja auch zu einer positiven Gesprächskultur dazu, dann können wir viel offener mit unterschiedlichen Ideen, mit unterschiedlichen Meinungen umgehen. Ja, also der Einzelne trägt zu einer gesamten guten Gesprächskultur bei.
Aber reicht es denn dann, den Einzelnen oder die Einzelne zu trainieren? Reicht es, um dann im Team die Gesprächskultur zu verbessern, wenn nur einer sozusagen sich da weiterbildet?
Wovon ich gerade gesprochen habe, ist eher ein Gruppentraining oder Trainings auf verschiedenen Ebenen, in denen trotz der Gruppensituation der Einzelne sich selbst reflektieren kann. Okay. Weil natürlich, weil das wäre ja so, ich bringe jetzt Hilfe zur Selbsthilfe mal bei, wie du dich irgendwie gegen deine ganzen schwierigen Kollegen und Kolleginnen wehren kannst. Das ist natürlich nicht das Ziel der Sache, wenn man da eine ganze Unternehmenskultur verändern möchte.
Mich würde noch ganz konkret interessieren, wenn jetzt jemand auf dich zukommt mit so einem Gruppentraining, wer in der Gruppe oder im Team ist es denn? Die Führungskraft, die sagt, wir wollen da alle zusammen mal uns weiterbilden, oder sind das Einzelne, die dann die anderen mit reinholen? Wer kommt da auf dich zu?
Beides. Meistens sind es aber die Führungskräfte. Und dann schicken die ihre Teams und dann bin ich mit den Teams zusammen und dann kommt es manchmal vor, dass beim Einstieg jemand sagt, ja, also wir sollen jetzt hier unsere Kommunikation verbessern, ne? Aber ich sag mal so, derjenige, der es eigentlich bräuchte, der ist jetzt leider gar nicht da. Und dann spreche ich mit denen natürlich ganz offen darüber und dann arbeiten wir zusammen und natürlich spreche ich danach dann auch mit der Führungsebene. Und es ist natürlich am besten, wenn je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Führungsebenen gibt es ja, dass alle Führungsebenen das gleiche Training bekommen, damit jeder weiß, wie funktioniert das jetzt hier? Warum spricht jetzt die Person so, wie sie gerade spricht? Das ist natürlich ganz wichtig, dass da alle Bescheid wissen.
Jetzt haben wir ja schon gesamtgesellschaftlich geschaut, wo so Kommunikationshürden liegen, zum Beispiel in den extremen Zuschreibungen und Labels. Wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen enger führen auf den Berufskontext, welche Kommunikationshürden oder Konflikte tauchen denn da aus deiner Erfahrung am häufigsten auf?
Am häufigsten sind unbestätigte Annahmen. Also so Annahmen wie, das macht die andere Person nur weil. Sie denkt bestimmt das. Oder, ja gut, dann mache ich das mal wie immer bis morgen. Aber die andere Person hat vielleicht gar nicht morgen gemeint. Und diese unbestätigten Annahmen, die führen zu Missverständnissen. Man merkt erst viel später, dass man vielleicht überhaupt nicht vom Gleichen spricht. Ach so, du meinst nächste Woche. Ach so, du meinst mit wir gar nicht uns beide. Ach so, du meinst das komplette Team. Oder die unterbricht mich gar nicht, weil sie so rücksichtslos ist, sondern weil sie so vergesslich ist und weiß, wenn sie mich jetzt nicht unterbrechen würde, dass sie ihre Gedanken vergessen würde. Das heißt nicht, dass ich mit ihr darüber nicht spreche und dass ich nicht ständig unterbrochen werden will, ist klar. Aber es ist ja eine ganz andere Grundlage, wenn ich die Erklärung dafür kenne. Solche unbestätigten Annahmen und Missverständnisse passieren ja den ganzen Tag. Das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Übrigens auch unter Kommunikationsexperten. Das ist
beruhigend.
Also da muss man gar nicht, oh, wie kann denn das passieren? Es ist ja ein Riesenzufall, wenn genau das, was in deinem Kopf ist, genauso in meinem ankommt. Ihr habt ja ein ganz anderes Wissensnetz, ganz andere Verknüpfungen, ganz andere Prägungen. Es ist doch klar, dass wir Dinge unterschiedlich verstehen. Und wenn wir alles immer komplett sicherstellen wollen würden, dann würden wir ja nie zum Punkt kommen. Man muss auch teilweise mal einfach sagen, ja gut, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass. Aber das kann natürlich auch zu Riesenmissverständnissen führen. Und das ist eben gut, bevor ich eine weitreichende Entscheidung treffe oder ein fieses Gespräch führe, dass ich erstmal gucke, okay, war es denn wirklich so?
Und wie kann ich das rausfinden? Muss ich da einfach rückfragen und sagen, hey, wie meinst du das jetzt mit wir? Bin ich betroffen oder?
Rückfragen stellen und übrigens nicht die Rückfrage stellen, okay, jetzt auch in einem Team-Meeting, haben es alle verstanden? Ja, es haben alle verstanden, weil das Einfachste sind ja offene Missverständnisse. Da merkt jeder, ach so, stimmt, so hast du das jetzt gerade gemeint. Aber das Schwierige sind ja verdeckte Missverständnisse. Jeder denkt, er hat es verstanden. Und das kann eben auch passieren, wenn ich sage, habt ihr es verstanden, wie ich es meine? Ja. Aber dann weiß ich ja gar nicht, ob ihr es verstanden habt. Deswegen ergibt es manchmal Sinn, nochmal zu paraphrasieren, was die andere Person gesagt hat, mit eigenen Worten wiedergeben, was sie gesagt hat. Das heißt, du sagst jetzt, wir sollen morgen erstens, zweitens, drittens machen und danach erst das, habe ich das richtig verstanden. Und das kann man bei wichtigen Themen machen, aber natürlich jetzt nicht wie ein Papagei ständig den ganzen Tag. Also das heißt, du möchtest jetzt ein Glas Wasser trinken. Also das heißt, du hast jetzt gerade eben gesagt, dass du jetzt erstmal auf die Toilette gehen willst. Das ist natürlich Quatsch. Aber bei wichtigen Themen, die nochmal zusammenfassen. Mhm. Und eine zweite große Hürde ist die Alles-versucht-Illusion. So nenne ich das immer. Das heißt, Menschen haben oft das Gefühl, hey, bei dem habe ich alles versucht, da ist echt Hopfen und Malz verloren. Also so ein Idiot hast du noch nicht gesehen. Und dann frage ich ja, was hast du denn schon alles probiert? Und dann stellt sich raus, ja, relativ mau. Also die Person hat den Eindruck, so viel gemacht zu haben, weil sie sich den ganzen Tag darüber Gedanken macht, mit x Leuten darüber spricht, aber gar nicht mit der betroffenen Person eigentlich darüber gesprochen hat. Oder es liegt auch daran, dass sie völlig falsche Dinge probiert hat, also eine völlig falsche Herangehensweise, vielleicht viel zu verständnisvoll. Ja, manche sind so konfliktscheu oder solche People-Pleaser, dass die so sehr versinken im anderen Standpunkt, dass sie ihren eigenen Standpunkt schon fast verlieren und schon gar nicht mehr so schwammig nur sagen, was sie eigentlich wollen. Ja klar, macht dann die andere Person nicht das, was ihr vielleicht angedacht ist, dass sie das machen soll. Und ich hatte auch mal eine Teamleiterin in der Beratung, die hat gesagt, ja, und dann habe ich mal ordentlich auf den Tisch gehauen und bin dann rausgegangen. Ne? Also da haben die sich natürlich gewundert. Ja gut, aber wenn man jetzt in der Verhandlung einfach auf den Tisch haut, danach rausgeht und die Tür knallt, dann liegt es jetzt nicht an den anderen Idioten, dass das nicht funktioniert, sondern dass es einfach eine schlechte Strategie ist. Also ist diese Alles-versucht-Illusion begründet auf falschen Techniken oder man hat es in Wirklichkeit gar nicht versucht. Das sind schon große Hürden.
Und neben diesem eben Nachfragen oder realistisch reflektieren, ob man alles versucht hat, spielt da auch Zuhören eine große Rolle, weil wir reden jetzt immer über Kommunikation und eben nochmal ins Gespräch gehen, aber fängt gute Kommunikation auch beim Zuhören an?
Absolut. Es gibt ja Untersuchungen, vor allem im Ärztekontext, am Arzt-Patienten-Gespräch, die herausgefunden haben, dass Menschen, also es gibt verschiedene Zahlen dazu, teilweise die Patientinnen und Patienten im Durchschnitt nach 17 Sekunden unterbrochen werden. Andere Untersuchungen kommen sogar auf nur 11 Sekunden. Und es ist nicht nur da so, sondern es ist in unserem Alltag so, gerade wenn wir anderer Meinung sind, können wir uns ja kaum zurückhalten, die andere Person zu unterbrechen, weil wir wollen das ja gar nicht hören, was die zu sagen hat. Und dadurch zerstöre ich ja zum einen am Anfang gleich die Beziehungsebene. Ach so, die interessiert sich ja gar nicht dafür, was ich denke. Also wenn jemand sofort ja aber rausschießt nach 2 Sekunden, ja was gebe ich denn damit für ein Signal? Dann zeige ich ja der anderen Person, dass ich nicht 2 Sekunden darüber nachgedacht habe, ob das Sinn ergibt, was die andere Person sagt. Und das Zweite ist, dass ich, wenn ich nicht zuhöre, ja gar nicht erfahre, worum geht es denn der anderen Person eigentlich? Und ich brauche ja diese Gründe und Motive, um die dann später auch in meine Argumentation mit einfließen zu lassen. Also man nennt es auch High Quality Listening. Wirklich ganz genau zuhören. Für was steht diese Person? Welcher Wert und Entwicklungsquadrat? Was steht vielleicht dahinter? Das ist sehr wichtig.
Und wenn wir all das jetzt beachten, würdest du sagen, es gibt trotzdem Konflikte, die irgendwie nicht richtig lösbar sind, oder gibt es immer einen Weg aus dem Konflikt?
Das ist eine sehr gute Frage. Gibt es immer einen Weg aus dem Konflikt? Ich kann definitiv im Gespräch erreichen, dass wir beide im Gespräch bleiben. Ich kann die komplette Haltung der anderen Person ablehnen und trotzdem in Beziehung und in Kontakt mit der anderen Person bleiben. Ich kann auch Teilinhalte ablehnen, aber anderen Teilwahrheiten zustimmen. Und das machen wir aber oft nicht. Wir denken, wir schieben die andere Person in so eine, ja, finde ich die jetzt gut oder schlecht? Also wohin gehört die jetzt? Ist es böse oder ist es gut? Und wenn es böse ist, ja, dann will ich natürlich keinen Kontakt haben. Um mal von diesem binären Denken entweder oder mal rauszukommen, ist sehr positiv für ein Gespräch, weil dann kann ich auch mit einer anderen Person im Gespräch bleiben, obwohl wir unterschiedlicher Meinung sind. Das heißt, ja, inhaltlich besteht der Konflikt dann trotzdem weiter, aber nicht unbedingt emotional auf der menschlichen Ebene.
Jetzt hast du schon sehr, sehr viele Beispiele genannt. Es ist auch äußerst witzig heute unser Podcast, wenn wir das per Video übertragen würden, weil Julia und ich die ganze Zeit hier stehen und immer so nicken und uns bei so vielen Beispielen haben wir auch immer mal so ein Lächeln im Gesicht, weil man sich direkt wiederfindet. Aber trotzdem noch mal stärker in die Praxis hinein, die nächste Frage. Und zwar hast du ja in deinem Buch einige Tools vorgestellt, wie man auch in Gesprächen erfolgreich auftreten kann. Kannst du uns denn mal sagen, was denn so ein bisschen deine, ja, vielleicht drei Lieblingstools sind und die erläutern, was da dahinter steckt, wie man die anwenden kann?
Was für wen die besten Tools sind, kommt natürlich sehr auf die Anwenderinnen und Anwender an oder die konkrete Situation. Weil wir jetzt hier als drei Frauen zusammensitzen in Kommunikation, ist vielleicht ganz interessant, wie man viel Redner unterbrechen kann. Ups, ich habe nicht gegendert, wie kann das sein? Es ist so, dass wir Frauen dreimal häufiger unterbrochen werden als Männer. Dazu gibt es echt spannende Ergebnisse und es ist auch interessant, dass Frauen häufiger unterbrechen. Also Frauen unterbrechen sich untereinander auch häufiger, als sie einen Mann unterbrechen würden. Deshalb ist da ein Tool ganz interessant, wie kann ich mich dagegen wehren? Denn man hört jemandem zu, möchte auch zu Wort kommen, die Person hört aber nicht auf zu reden. Als freundliche Person wartet man natürlich auf eine Pause, aber sie kommt nicht. Und dann ringt man sich irgendwann durch und sagt, Moment, ich will ja auch was sagen. Und dann sagt er auch noch, nee, Moment, ich rede jetzt erstmal fertig. Und natürlich ist es so, wenn wir mit Widerspruch in ein Gespräch gehen, gerade bei jemandem, der sich selbst gerne reden hört, dann sagt er, nee, Moment, ich rede jetzt erstmal fertig. Deswegen, viele Redner kann man sehr gut mit Zustimmung unterbrechen und sagen, ja, ist ein interessanter Punkt. Zu diesem Punkt wollte ich jetzt gerne auch nochmal was sagen. Dann denkt er sich, Mensch, toll, die stimmt mir ja zu, na dann lasse ich sie mal reden. Also damit steigern wir die Chance, gleichzeitig auch körpersprachlich kann man sich noch nach vorne beugen, man kann auch die Hand dazu nehmen, um deutlich zu machen, dass ich gerne dazwischen gehen möchte. Und das ist ganz kooperativ, das ist auch gar nicht Haare auf den Zähnen und so weiter, das ist ganz freundlich unterbrechen und man steigert die Chance. Etwas anderes, was sehr gut hilft im Gespräch, ist die TAF-Technik, nenne ich sie. Das kann man sehr gut verwenden, wenn ich weiß, ich muss jetzt mit einer Person sprechen, die hat überhaupt gar keine Lust auf das Thema. Wenn ich sage, ja, jetzt fängt die oder der schon wieder mit Feminismus an, habe ich wirklich gar keine Lust drauf. Oder eine bestimmte Software, die im Unternehmen eingesetzt werden soll. Ich habe doch schon 10-mal gesagt, dass wir die nicht brauchen. Dann ist ja so, wenn man gleich den Standpunkt nennt von Anfang an, ja, wie konzentriert wird denn die andere Person den eigenen Argumenten zuhören? Ja, sehr wenig. Sie wird die ganze Zeit ein Ja-Aber im Kopf haben. Das heißt, egal wie gut die Argumente sind, der Disconfirmation-Bias wirkt, also der Widerlegungs-Bias. Ja, gut, also die Untersuchung war jetzt zu klein, zu alt, der Typ, der das gemacht hat, ist ein Idiot. Also da kommen halt diese ganzen Erklärungen, warum das alles nicht stimmen kann. Deshalb ist es gut, den eigenen Standpunkt nach hinten zu verschieben und die Argumente nach vorne. Das heißt, das T für TAF steht in Teaser. Man teasert erstmal an, nämlich mit einem Vorteil oder mit einem gemeinsamen Ziel. Hey, es geht um die Leistungssteigerung in unserem Unternehmen. Ich verschweige, worum es wirklich geht. Aber ich nenne das spätere Ergebnis. Ich teaser das an. Dann kommen die Argumente. Interessant ist oder was wir brauchen ist das. Erstens, zweitens, drittens. Und deshalb halte ich es für sinnvoll, dass. Dann erst kommt F wie Folgerung, weshalb ich mich dafür entschieden habe. Damit steigere ich die Chancen signifikant, dass die andere Person wie durch so einen Trichter mit mir zur Schlussfolgerung wandert. Meine Argumente haben mehr Wirkung.
Mhm. Hast du denn noch ein Tool, das vor allen Dingen in unserer Remote-Arbeitswelt auch gut eingesetzt werden kann, wenn wir in einem Meeting sind und alle vor dem PC sitzen?
Alle Techniken, die man in der echten Welt einsetzen, also in der echten Welt, in der Präsenzwelt einsetzen kann, kann man genauso auch remote einsetzen. Also es gibt kaum etwas, was man jetzt nur online einsetzen kann. Online ist der Blickkontakt nochmal viel wichtiger, weil wir sind ja online in unterschiedlichen Welten. Wenn wir in einem gleichen Raum sind, dann haben wir ja automatisch schon eine Verbindung. So seid ihr jetzt aber gerade in einem anderen Raum und ich bin in einem anderen Raum. Das heißt, es ist wichtiger, Sympathie und Verbindung herzustellen. Und deshalb ist es wichtig, ab und zu mal in die Kamera oben zu gucken, weil ihr dann den Eindruck habt, wir haben jetzt gerade eine Verbindung zusammen und ich höre dir wirklich zu. Und online ist es auch sehr wichtig, diese Verbindung auch durch Transparenz herzustellen. Wer spricht denn da eigentlich mit mir? Es ist immer noch so, nach Jahren, auch nach der Corona-Phase, dass man immer wieder mit Leuten online spricht, sogar in wichtigen Verhandlungen, die gar nicht richtig zu sehen sind. Die denken sich, hey, spitzenmäßig, ich habe hier hinten eine Skyline, also ziehe ich mal den Vorhang auf. Dann hat man schönes Licht von hinten, sodass man das komplett im Schatten sitzt, die Person gar nicht sieht. Das trägt natürlich überhaupt nicht zu einer guten Atmosphäre bei. Also immer das Licht von vorne kommen lassen, sodass man die Person auch erkennen kann. Das ist ganz wichtig in Online-Situationen und wird häufig unterschätzt. Und online braucht man natürlich eine viel bessere Vorbereitung noch. Jeder weiß ja, kognitive Anstrengung ist Stress, dann kommen Leute hinterher, die Technik. Und da ist es wichtig, dass es sich für alle möglichst leicht anfühlt, möglichst strukturiert anfühlt. Ich muss es viel genauer vorbereiten, eine genaue Agenda haben. Gibt es noch ganz viel dazu zu sagen.
Ich glaube, das können wir erstmal so stehen lassen. Und in dem Moment merke ich, dass man uns beide auch nicht so gut sieht, dass ich immer dieses Mikro vorm Gesicht habe.
Aber ich habe es noch nicht, unter dem anderen Mikro.
Genau, ich habe es noch nicht geschafft, das so zu justieren, dass das besser ist. Aber ich hoffe, es ist in Ordnung.
Ich denke schon die ganze Zeit, wer ist die zweite Person?
Ja,
da?
Ja, die zweite Person würde jetzt nochmal einen konkreteren Schritt weitergehen. Und zwar haben wir das schon mal getestet, eben im Podcast mit Magdalena Rogel, als es um Emotionen ging. Und stellen dir jetzt drei Situationen und würden dich bitten, einfach mal zu erklären, wie du darauf jetzt eben vor allem kommunikativ reagieren würdest.
Ganz konkret.
Und ich fange mal an mit Situation 1. Du hast ein Gespräch mit einem Kunden und möchtest dein Projekt vorstellen. Der Kunde hat aber starke Zweifel an dem Konzept und verzieht schon bei der Vorstellung das Gesicht. Du, Punkt, Punkt, Punkt.
Ich nehme seine möglichen Gegenargumente auf. Ich mache eine sogenannte Prokatalepsis, nennt sich das.
Wow.
Oder Prolepsis. Das heißt, ich nehme die Gedanken vorweg. Ich kann ja nicht einfach mein Ding machen und mein Ding vorstellen, wenn er die ganze Zeit Zweifel hat. Das heißt, ich kann sagen, ja, denkt man sich vielleicht, warum ergibt es Sinn, warum macht man das heute überhaupt noch so? Oder man könnte sich jetzt denken, sag mal, was denkt die sich denn jetzt dabei? Oder man fragt ihn auch konkret nach seinen Zweifeln, die er hat, um danach zu sagen, ich stelle Ihnen jetzt vor, warum ich es dennoch für sinnvoll halte. Es ist sehr wichtig, die Zweifel vorwegzunehmen, weil die andere Person sonst nicht richtig zuhören kann.
Eine andere Situation, die sich, glaube ich, in der Zeit auch viele hineinversetzen können. Du sitzt mit deiner Führungskraft im Jahresgespräch. Du willst eine Gehaltserhöhung erfragen, der Klassiker. Wie gehst du aber vor, wenn du weißt, dass dein Gegenüber nicht besonders kommunikativ, vielleicht sogar sehr, sehr schweigsam ist?
Dann bringe ich trotzdem die Argumente vor, weshalb es sinnvoll ist, mein Gehalt zu erhöhen. Manchmal darf man sich nicht verunsichern lassen von dem, was die andere Person sagt, wie sie sich verhält, was für Gegenargumente kommen. Könnt ihr auch sagen, ja gut, ich kann ja nicht, gibt ja so viele Totschlagargumente, kann ja nicht mehr Gehalt geben, dann kommen ja die anderen auch alle an, wir haben gar kein Geld, was auch immer. Manchmal gibt es Sinn, sich auf gar nichts einzulassen, was die andere Person da macht oder tut, sich nicht von seinem Weg abbringen zu lassen, kaputte Schallplatte zu spielen und zu sagen, es ist aber sinnvoll, also immer wieder wiederholen, es ist sinnvoll, dass ich mehr Geld bekomme, weil ich brauche natürlich sinnvolle Argumente, natürlich, die für ihn auch Nutzenargumente sind, aber da immer wieder drauf beharren.
Mhm. Dann kommen wir jetzt zur dritten und letzten Situation. Du bist Teil eines Teammeetings mit Kollegen. Ein Themenvorschlag wird hitzig diskutiert. Die Situation droht etwas zu eskalieren, weil zwei Kollegen komplett konträrer Meinung sind. Du, Punkt, Punkt, Punkt.
Ich spreche die Situation an. Ich sage in dem Moment hier Folgendes, oder ich spreche sogar die Emotionen an. Emotional Labeling nennt man das auch. In der Forschung heißt nichts anderes als Emotionen benennen. Und das anzusprechen, zu sagen, hey, hier geht's gerade wahnsinnig hitzig zu. Ich habe sogar den Eindruck, du wirkst auch gerade total wütend. Wie können wir es denn jetzt regeln? Und da dann alle mit einzubeziehen, auf so eine Metaebene gehen und zu beschreiben, was jetzt gerade passiert, um dann gemeinsam zu entscheiden, wie es weitergeht. Und damit muss dann nicht ich alleine die Entscheidung treffen, sondern das ganze Team wird mit einbezogen. Es ist immer sehr wichtig, wenn der Elefant im Raum ist, also die Emotionen, dass ich die dann auch anspreche, weil der Elefant geht ja nicht weg, indem ich sie nicht anspreche.
Jetzt sind wir ja im Podcast Neues Lernen, deswegen wollen wir natürlich noch ein bisschen so auf den Punkt bringen, wie man das denn alles erlernen kann, so gute Kommunikation zu betreiben. Du hast eigentlich schon viele Beispiele genannt, vielleicht fangen wir nochmal da an, wie du als Kommunikationstrainerin vorgehst. Vielleicht fangen wir auch schon direkt beim Format an. Ist denn immer noch auch, naja, Remote oder Präsenz ein Thema? Sollte man Kommunikation immer in Präsenz schulen? Wie genau können wir da beginnen? Vielleicht, wenn wir einfach jetzt mal übers Format einsteigen, wie man Kommunikation erlernt.
Die Kommunikation ist sinnvoll so zu erlernen, wie die Menschen auch im Unternehmen miteinander kommunizieren. Wenn die Menschen viel im Homeoffice sind, viel online miteinander kommunizieren, dann ergibt es auch Sinn, ein Training online zu gestalten, weil man dann gleich alles ausprobieren kann. Wie wirkt es denn online? Wie ist es? Mhm. Wenn die Menschen eher im Unternehmen präsent sind, dann ergibt es Sinn, auch ein Präsenzseminar zu machen. Auch wenn es um Rhetorik geht, um Selbstbehauptung, dann ist natürlich auch sehr wichtig, sich in Präsenz zu treffen, denn online werden ja Emotionen sehr stark gefiltert. Es ist manchmal sogar leichter, online Dinge anzusprechen. Und wenn ich dann der Person direkt gegenüberstehe, dann fühlt sich das ganz anders an. Also so, wie es dann am Ende auch gelebt wird, sollte es auch trainiert werden.
Und inhaltlich, was würdest du sagen, kann man das runterbrechen auf bestimmte Skills, die man erlernen muss? Oder was genau sind die Inhalte von so einem Kommunikationstraining in der Berufswelt?
Das sind zwischenmenschliche Verhandlungsfähigkeiten. Verhandlung bedeutet ja nicht nur Honorarverhandlung. Verhandlung ist ja, sobald zwei Menschen unterschiedliche Positionen haben und gemeinsam nach einer Lösung suchen, ist es eine Verhandlung. Und diese Fähigkeiten sind sehr wichtig, denn die bringen einen weg von dieser Rechthaberei und hin zu dem, wir suchen gemeinsam nach einer Lösung. Wir reden miteinander, obwohl wir unterschiedlicher Meinung sind. Das können wir beide und es ist auch wichtig. Und neben diesen Verhandlungsfähigkeiten ist auch wichtig, einen Empathiekompass sozusagen oder eine Menschenkunde zu lernen über sich selbst und über andere, also die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung zu schulen. Denn es ist immer noch schwierig für viele zu akzeptieren, dass andere Menschen anders sind als man selbst. Ich werde auch oft gefragt von Führungskräften, die sagen, hier, wir haben hier Leute, die sind so introvertiert, kann man die mal nicht so ein bisschen, die sollen mal mehr aus sich rauskommen, sollen mal ein bisschen extravertierter werden. Ja, eine introvertierte Person wird nicht extravertierter werden. Das ist wie ein Gummiband, die kann sich zwar anpassen, die kann man, das Gummiband kann man spannen, aber man kann es eben auch überspannen und dann reißt es irgendwann. Nicht jeder Mensch, der eine andere Persönlichkeit hat, soll sich an alles im Unternehmen anpassen. Und man sagt immer, redet miteinander, Teams brauchen unterschiedliche Persönlichkeiten, aber es ist ja wahnsinnig schwierig, wenn unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander prallen. Und deshalb ist es sehr wichtig, ein Verständnis für andere Personen zu bekommen. Und übrigens nicht durch dämliche Persönlichkeitstypen-Modelle, die völlig unwissenschaftlich sind. Das Einzige, was wissenschaftlich ist, ist das Big Five-Modell. Ja, was da teilweise Unternehmen machen, ist, dass dann die Mitarbeiter, ja, das, oder Disk-Modell oder Farben, ja, das ist ein grüner, das ist ein roter. Manche arbeiten auch mit Tieren, ja, das ist ein Wal. Das ist ja, wenn der in den Raum kommt, ja, gut. Dann kann ich den Leuten einen Stempel geben, ja, mit dem musst du so und so reden. Die kommen nie mehr aus ihren Schubladen raus. Und ja, dann weiß ich, die Person tickt so, aber ich weiß nicht warum und habe in Wirklichkeit kein Verständnis dafür. Ich denke, ja, Idiot, komm, guck mal, mit dem musst du so sprechen, dann nimmt der das auch an. Es ist viel interessanter zu erfahren, warum ticken denn Menschen so, wie sie ticken. Welche Motivation steckt denn dahinter? Weil erst dann, also welche Ängste vielleicht auch, also da tiefer reinzugehen, weil ich erst dann ein Verständnis für andere Menschen entwickeln kann.
Gibt es denn so eine Art, wie soll ich sagen, in einem Training so eine Art Aha-Effekt, wo du sagst, das ist ganz, ganz oft so, gerade wenn du ganze Teams vor dir sitzen hast, wo die sagen, ah, jetzt verstehe ich, warum das immer schief geht, wenn wir darüber sprechen oder so. Gibt es da so eine, ja, Zauberformel wäre übertrieben, oder aber so einen Moment, wo du einfach den Input gibst und die sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden?
Ja, das ist, wenn ich Rätsel stelle, wenn man sagt, okay, es gibt viele Missverständnisse in der Kommunikation, also ja, stimmt, es gibt viele Missverständnisse. Ja, paraphrasiert man so, ja, cool, okay, passt. Und jeder denkt ja von sich, ja gut, also bei mir gibt es jetzt auch nicht so viele Missverständnisse. Aber dann schickt man die Leute mal in Übungen, wo ich schon vorher genau weiß, dass dann ein Riesenmissverständnis auftreten wird, was sie nicht entdecken werden. Also das sind so Gesprächssimulationen. Oder auch in der Verhandlung, wo man weiß, man muss hier erstmal ein Missverständnis ausräumen, um auf eine gute Lösung zu kommen. Und es gibt eine gute Lösung. Und die kommen dann zurück und sagen, nee, also da haben wir jetzt erstmal keine Lösung gefunden oder haben was ganz Kompliziertes gefunden. Aber dieses ganz Offensichtliche haben sie in der Simulation überhaupt nicht entdeckt. Also sie haben das Missverständnis nicht auflösen können. Und das mache ich manchmal mit Menschen, die sehr überzeugt sind von sich selbst, also auch Verhandler, Verhandlerinnen, die schon seit langem im Einkauf und im Verkauf sind und sagen, ich kann super verhandeln. Die schicke ich dann erstmal in so eine schwierige Verhandlungssimulation, wo man nur durch Zuhören ganz genau rausfinden kann, was will die andere Person eigentlich wirklich, damit ich nicht über was ganz anderes rede. Und die finden das oft nicht raus und finden keinen Deal. Und dann erst sind die offen für diese Verhandlung, für das Seminar.
Und ich nehme an, das genaue Beispiel kannst du uns jetzt nicht nennen, sonst würden das ja beim nächsten Mal alle wissen, auf was sie achten müssen, oder?
Naja, ich kann schon was sagen. Also jetzt, es ist so, dass die dann eine Verhandlung bekommen und dann sollen sie über eine bestimmte Anzahl von Kürbissen, von Eiern oder von Orangen verhandeln. Und beide brauchen unbedingt mehr als die Hälfte und die kommen dann eben nicht auf ein gutes Ergebnis, weil sie vorher nicht gefragt haben, wofür brauchst du denn eigentlich diese Orange? Wofür brauchst du diese Eier? Wofür brauchst du den Kürbis? Denn dann hätte man ja erfahren, ach so, sie braucht ja nur die Schale des Kürbisses, weil sie daraus irgendwie für Halloween irgendwas machen will und die andere will aber eine Suppe machen, die braucht ja nur den Inhalt. Also es hätte durchaus sein können, dass beide 100% bekommen. Oder auch bei der Orange, ach so, die eine will einen Saft pressen, das ist das berühmte Beispiel aus dem Harvard-Konzept, aus der Verhandlung. Die eine will einen Saft pressen und die andere braucht die Schale, um Kuchen zu backen. Das heißt, es ist nicht sinnvoll, diesen berühmten Kompromiss, hier, ich teile das genau in der Mitte, weil dann verliert jeder 50% von dem, was er eigentlich wollte, sondern beide hätten 100% eigentlich bekommen können. Wenn man genau zugehört hätte und gefragt hätte, wofür brauchst du es eigentlich?
Ziemlich cool, oder? Und mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir haben jetzt wirklich wahnsinnig coole Beispiele gehört von dir und sind schon ziemlich tief ins Thema gekommen. Drum würde ich jetzt mal zum Abschlussstatement weitergehen. Das machen wir am Ende, dass wir jedem und jeder unserer Podcast-Gäste eine Abschlussfrage stellen, die das Gespräch sozusagen noch mal ein bisschen zusammenfasst. Und in deinem Fall wäre es, müssen wir in Unternehmen mehr Kommunikationsskills schulen und erlernen?
Ja, denn viele glauben, sie müssen unbedingt mehr miteinander kommunizieren, machen das auch dauernd. Es gibt x Meetings, aber es ist völlig ineffizient und auch gleichzeitig ineffektiv. Und wir müssen nicht mehr miteinander reden. Das sehen wir ja online, dass es auch überhaupt nicht funktioniert. Menschen reden sehr wohl sehr viel miteinander, aber huiuiui, es ist nicht unbedingt besser. Also es geht nicht darum, mehr miteinander zu reden, sondern es geht darum, besser miteinander zu reden. Und dann brauchen wir vielleicht auch gar nicht mehr so viele Meetings und dermaßen viel, was man da immer wieder zwischendurch besprechen muss. Es ist sowas von ineffizient. Deswegen, ja, wir brauchen dringend Kommunikationsskills natürlich. Und man spricht ja auch immer von Soft Skills. Ich zuck dann auch manchmal zusammen, weil so soft sind die ja oft gar nicht. Und das ist auch kein nice to have, sondern auch Führung funktioniert ja ausschließlich durch Kommunikation. Ideen vorstellen, Kunden, Kundinnen überzeugen, funktioniert ausschließlich durch Kommunikation. Andere Kunden kommen auch häufig nicht deswegen miteinander ins Geschäft, zum Beispiel auch bei Agenturen, weil jetzt deren Pitch oder deren Idee inhaltlich so spitzenmäßig war, sondern weil es zwischenmenschlich einfach gepasst hat. Deswegen ist das so wichtig, auch für Geschäftsabschlüsse.
Das, wir haben diesmal gar nicht dazu gesagt, dass man es eigentlich immer in zwei bis drei Sätzen sagen soll.
Ich wollte aber das auch nicht mehr stoppen jetzt.
Wolltest du auch nicht mehr stoppen, genau.
Bin ich jetzt die Vielrednerin gewesen, oder wie?
Perfekt.
Ja, gut. Also vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Mach's gut und tschüss.
Ciao, macht's gut.
So, wir haben ja vorher schon gewitzelt, dass wir jetzt wieder als drei Frauen über Kommunikation gesprochen haben, so wie auch schon bei unserem Podcast zur Emotion mit Magdalena Rogel. Und da hatten wir ja auch so Bedenken, den anzumoderieren, weil dann alle denken, wir sprechen jetzt wieder über so ein weiches, undefinierbares Thema. Aber es war uns total wichtig, auch jetzt bei der Kommunikationsepisode das wirklich auf ein fundiertes Fundament zu stellen. Und Marie hat uns da sehr viele Studienergebnisse, viele faktische Tipps mitgegeben, wie wir das regeln können und auch wirklich aufgezeigt, welche Wirkmacht Kommunikation hat und was das verändern kann, wenn wir richtig gut und effizient kommunizieren, statt einfach nur mehr oder zu wenig zuhören oder eben das Kommunikationslevel noch hochschrauben.
Ja, und Kommunikation ist ja eigentlich unser Beruf, nicht nur hier im Podcast, sondern natürlich auch insgesamt als Redakteur auf den verschiedenen Kanälen. Aber trotzdem fühle ich mich so ein klein wenig gehemmt im Moment, nochmal hier jetzt ein Gespräch so entstehen zu lassen. Man müsste das jetzt alles vor dem Hintergrund dieser Tipps und Tools, die sie uns genannt hat, nochmal bewerten. Aber ich würde sagen, wir beschließen die Sache einfach und stellen uns diese eine entscheidende Frage zum Schluss.
Ganz genau. Unsere Checkout-Frage fehlt nämlich noch.
Checkout.
Was hat dich heute überrascht?
Also tatsächlich hat mich überrascht, wie leicht wir so an unserer Kommunikation schrauben können mit so ein paar Sätzen, die wir zum Beispiel in entscheidenden Kommunikationsmomenten auf dem Schirm haben. Wie wenn wir zum Beispiel viel Sprecher unterbrechen wollen, dann sagen wir einfach interessanter Gedanke, ich würde auch gerne noch was sagen. Oder was wir eben gar nicht tun sollten, wie habt ihr es auch verstanden?
Ja, und mich hat auch noch überrascht, mit welcher Vehemenz sie zwischendrin auf diese Persönlichkeitstypologien eingegangen ist, dass man ja eben nicht die Menschen bewerten soll oder unterscheiden soll, sind sie jetzt introvertiert, extrovertiert, sind sie ein Wal oder ein Reh und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Thema, das uns schon lange auch im Personalmanagement begleitet und mich freut es immer, wenn das jemand nochmal so richtig schön auf den Punkt bringt, dass da eigentlich die wissenschaftliche Basis dafür einfach fehlt. Und dass sie das eben auch nochmal so deutlich gesagt hat, dass es einem in der Kommunikation nicht weiterhilft, wenn man jemanden direkt so abstempelt und so in ein Gespräch schon reingeht. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge. Wir sprechen beim nächsten Mal über Inner Development Goals. Wer zwischendrin auf dem Laufenden bleiben will, kann natürlich auf unser Online-Portal neueslernen.org schauen.
Einfach mal ins Magazin blättern oder uns auf LinkedIn besuchen.
Oder unsere App nutzen, um auf alle Inhalte zuzugreifen. Dann bleibt uns nur zu sagen, macht's gut, bleibt
gesund. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Schöne Vorsätze.
Genau.
Und tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning neu gedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner. Neues Lernen.